Thema also heute, wie glauben, wenn ich Gott nicht verstehe. Wie glauben, wenn ich Gott nicht verstehe. Wahrscheinlich gehört bei den wenigsten Bibellesern das Buch Hiob mit zu den beliebtesten Büchern. Ich weiß es ja nicht. Wer es schon einmal durchgelesen hat, wird gemerkt haben, das Buch Hiob eignet sich nicht gerade als Bettlektüre. Vielleicht hat es ja jemand schon mal als Bettlektüre versucht, aber man muss sich geradezu durchkämpfen durch das Hiobsbuch. Mir geht es jedenfalls so. Ich lese ja nur öfters in der Bibel, viele von euch werden das auch tun. Und das ist schon anstrengend, durch diese Reden hindurchzukommen. Das Spannendste für mich war immer die Rahmengeschichte, die davon erzählt, auch eine eigenartige Rahmenerzählung, wie der Satan zusammen mit den Gottessöhnen vor dem Thron Gottes erscheint und Gott voller Freude den Satan auf Hiob und dessen vorbildliche Frömmigkeit hinweist. Als du die Erde durchstreiftest, ist dir doch sicherlich mein Diener Hiob aufgefallen. Ich kenne keinen zweiten auf der Erde, der so rechtschaffend und aufrichtig ist wie er, der mich achtet und sich nichts zu Schulden kommen lässt. Satan sagt, überrascht dich das? Er tut's doch nicht umsonst. Du hast ihn, seine Familie und seinen ganzen Besitz stets bewahrt. Seine Arbeit war erfolgreich und seine Herden haben sich gewaltig vermehrt. Aber versuch es doch mal und lass ihn Hab und Gut verlieren. Dann wird er dich ganz sicher vor allen Leuten verfluchen. Ganz schön gemein, oder? Und Gott geht auch noch drauf ein. Infolge dieses Gesprächs erlaubt nämlich Gott Satan, den Glauben Hiobs zu prüfen. Satan durfte den Reichtum Hiobs antasten, dadurch verlor Hiob schlagartig alles, allen Reichtum, alle Tierherden. Aber es sollte noch dicker kommen. Während seine 7 Söhne und 3 Töchter in einem Haus mit Freunden feierten, ließ Satan einen Tornado aufziehen, der das Haus traf, in dem die Kinder feierten. Und dieses Haus brach über den Kindern und der ganzen Feiergesellschaft zusammen und begrub sie unter den Balken und was da eben alles so runterkommt, wenn so ein Haus einstürzt, dass alle zu Tode kamen, bis auf einen. Denn der sollte dann die Hiobsbotschaft dem Hiob bringen. Dennoch blieb Hiob im Glauben fest. Das ist schon das Nächste, was einen wundert eigentlich, ne? Wir kennen die berühmte Aussage Hiobs, der Herr hat's gegeben, der Herr hat's genommen, der Name des Herrn sei gelobt. Kommt wieder so eine Begegnung mit Satan im Himmel und Gott sagt, siehst du meinen Freund Hiob? Ja, wie der im Glauben stehen bleibt, fest bleibt. Ja, und dann bedrängt Satan Gott, er solle Satan gestatten, Hiob an seinem eigenen Leib zu schädigen. Und Gott ließ es zu. Und dann lesen wir in der Bibel, da brachen am ganzen Körper eitrige Geschwüre auf. Und Hiob setzte sich in die Asche und schabte mit Tonscherben seinen ganzen Körper. Das krabbelte und das war also das kann man sich gar nicht vorstellen. Manche ziehen die Stirne kraus, sehe ich. Nichts mehr war da von der ganzen Pracht und der Herrlichkeit Hiobs. Und dann kam noch seine Frau. Die peinigte ihn auch noch und sagte, na, immer noch fromm? Verfluch doch deinen Gott und stirb. Aber Hiob sagte nur, was du sagst, ist gottlos und dumm. Das Gute haben wir von Gott genommen, sollten wir dann nicht auch das Unheil annehmen? Und das Fazit war, selbst jetzt kam Hiob kein böses Wort gegen Gott über die Lippen. Ich muss ganz ehrlich sagen, Hiob ist überaus bewundernswert, aber auch etwas unwirklich. Denn so etwas ist ja die denkbar schlimmste Katastrophe, die Menschen erleben können. Der totale wirtschaftliche Verlust, der Verlust der eigenen Kinder und dann noch obendrauf der Verlust der eigenen Gesundheit. Das ist Katastrophe, Krise und Ausnahmezustand zugleich. Wir alle versuchen uns gegen solche Verluste abzusichern. Es gibt Versicherungen, es gibt den Arzt, es gibt Gesundheitsvorsorge und so weiter und so fort. Und dennoch erleben wir auch heute, wie solche Hiobsunglücke und Hiobsbotschaften Menschen in unserem Umfeld oder gar uns selbst treffen. Da stirbt ein Kind. Oder man wird arbeitslos. Oder man bekommt ganz unerwartet die Diagnose einer schlimmen Krankheit. Ganz plötzlich. Und dann sitzt man da. Man hat keine Kraft mehr. Man sieht keinen Ausweg. Das Lebensfeuer ist irgendwie erloschen. Alles um einen herum ist irgendwie nur noch Asche. Grau. Vergangene glückliche Tage zerrinnen im Nichts. Und dann zermartert man sich den Kopf über das Warum. Habe ich das verdient? Bin ich schlechter als die anderen? Und für gläubige Menschen steht in solchen Zeiten außerdem noch der Glaube auf dem Spiel. Kann ich mein Vertrauen in Gott festhalten, ist die große Frage. Ich bin doch sein Kind. Warum hat er das zugelassen? Wie kann ich an Gott glauben, wenn ich ihn nicht verstehe? Ihr Lieben, weil solche Fragen Menschen in Krisenzeiten bewegen, deshalb ist das Buch Hiob ein wertvolles Buch in der Bibel. Und weil das solche schwierigen Fragen sind, deswegen kann man es auch nicht lesen wie ein Roman. Es gibt kein weiteres biblisches Buch, welches so ausführlich alle Fragen auslotet bis ins Letzte, die Menschen in Leitsituationen bewegen. Jeder Mensch, der mit Leid in seinem Leben zu tun hat oder hatte, weiß, welche ausgefallenen Zeiten das sind. Man bewegt Gedanken, die man in normalen Zeiten nie denkt und zulassen würde. Ja, manchmal Überlegungen bis hin zu Selbstmordgedanken. Aber auch Gedanken gegenüber Gott, die einem geradezu lästerlich vorkommen. Das Problem ist nur, man kann sie nicht ausschalten. Sie drängen sich einem geradezu auf. Ja, das ganze Gottesbild, welches man in seinem Herzen gebildet hat während des Lebens, bekommt auf einmal Risse. Man wagt dann solche Gedanken gegenüber anderen Christen gar nicht auszusprechen, weil man vermutet, das wird er nicht verstehen. Und genau das begegnet uns im Hiobsbuch. Übrigens habe ich hier so ein schönes Bild. Jetzt kommt's. Freunde besuchen Hiob. Und im Laufe des Buches merkt man als Leser, wie es den Freunden immer schwerer fällt, die Gott anklagenden Gedanken Hiobs auszuhalten. Das ist ja wirklich auch schwer auszuhalten. Das muss man ja mal sehen. Auch für Christen ist das schwer auszuhalten. Und sie fühlten sich genötigt, Gott gegen diese Gedanken Hiobs zu verteidigen. Grundtenor der Aussagen der Freunde ist: Hiob, bekenne endlich deine Schuld, wegen der du all das Leid erfahren hast. Gib mit deiner Buße endlich Gott die Ehre. Aber am Ende des Buches tadelt Gott zur großen Verwunderung des Lesers ausgerechnet die frommen, durchaus einleuchtenden Reden der Freunde. Wenn man die Reden liest, kann man das so sehen. Ja? In sich sind da viele stimmige Dinge. Und wenn wir in die Losung schauen, sind sogar manchmal auch Losungsworte, die sozusagen von den Reden der Freunde kommt. Alles richtige Gedanken. Alles einleuchtend. Und dann heißt, ihr habt nicht recht geredet, wie mein Diener Hiob. Das lesen wir da. Verkehrte christliche Welt im Buch Hiob. Was lernen wir daraus? Katastrophale Ausnahmezustände im Leben von Menschen können Ausnahmefragen hervorrufen, in die sich unbeteiligte Menschen nur sehr schwer hineinversetzen können. Doch wir sollen wissen, Gott kann diese Fragen aushalten. Er hält sie aus, wie ein Vater ja auch anstrengende und vielleicht auch manchmal unbedachte Äußerungen seiner eigenen Kinder aushalten sollte. Wir Väter wissen, wie schwer das ist. Aber bei Gott ist es anders. In Wahrheit zeigt sich gerade im Aushalten der anklagenden Gedanken Hiobs die unergründliche Barmherzigkeit Gottes. Dass er eben nicht reinschlägt, sondern dass er das aushält. Gott steht dennoch zu seinem Kind Hiob. Wir wollen einmal kurz hineinschauen in eine Rede des Hiobs. Ist heute der offizielle Predigtext und ich habe gedacht, ich schließe mich mal dem heute an. Da heißt es folgendermaßen, steht in Kapitel 13, 23, Verse 1 bis 17. Ich lese es vor. Hiob sagte: Auch heute muss ich bitter klagen. Schwer lastet Gottes Hand auf mir. Ich kann nur stöhnen. Wenn ich doch wüsste, wo ich hinfinden könnte und wie ich zu seinem Thron gelange. Ich würde ihm meinen Fall darlegen und alle Gründe nennen, die zu meinem Gunsten sprechen. Ich wollte wissen, was er mir zur Antwort gibt und verstehen, was er mir dann sagt. Würde er wohl alle Kraft aufbieten, um mit mir zu streiten? Nein, er würde mir Beachtung schenken. So könnte ich meine Unschuld beweisen und Gott würde mich endgültig freisprechen. Doch ich kann ihn nirgends finden. Ich habe ihn im Osten gesucht. Er ist nicht dort. Und auch im Westen entdeckte ich ihn nicht. Wirkt er im Norden oder wendet er sich zum Süden hin? Sehe ich doch keine Spur von ihm. Nirgends ist er zu erblicken. Doch er kennt meinen Weg genau. Wenn er mich prüfte, wäre ich rein wie Gold. Unbeirrbar bin ich dem Weg gefolgt, den er mir zeigte. Niemals bin ich von ihm abgeirrt. Ich habe seine Gebote nicht übertreten, seine Befehle zu beachten, war mir wichtiger als das tägliche Brot. Aber Gott allein ist der Herr. Was er sich vornimmt, das tut er auch, und niemand bringt ihn davon ab. So wird er ausführen, was er über mich beschlossen hat, und dieser Plan ist nur einer von vielen, die er bereithält. Darum habe ich Angst vor ihm. Wenn ich darüber nachdenke, packt mich die Furcht. Ja, Gott hat mir jeden Mut genommen. Der Gewaltige versetzt mich in Angst und Schrecken. Doch die Dunkelheit bringt mich nicht zum Schweigen. Diese tiefe Finsternis, die mich jetzt bedeckt. Zuerst einmal, Hiob muss klagen. Er muss klagen, wie es ihm geht, wie es ihm wirklich geht. Schwer lastet alles auf ihm. Und er nimmt diese Schwere als die schwer auf ihm liegende Hand Gottes wahr. Er kann nur stöhnen. Und das empfindet er als ungerecht. Er wünscht sich, in den Gerichtssaal Gottes zu gehen, um Gott sein rechtschaffenes Leben vorzuhalten. Und er wünscht zu wissen, was Gott davon hält. Aber in der folgenden Aussage sehen wir, wie Hiob sein Urvertrauen in Gott dennoch behalten hat. Er fragt sich, würde Gott mit mir streiten? Nein, er würde mir Beachtung schenken. Ich könnte ihm meine Unschuld beweisen und er würde mich freisprechen. Gedanken eines Leidenden. Und dann spricht Hiob die Erfahrung an, die viele Leidende auch machen können. Das zermürbende Schweigen Gottes. Hiob kann nirgends Gott finden, weder im Osten noch im Westen, noch im Süden noch im Norden. Solche Erfahrungen sind demnach nichts Ungewöhnliches. Dieses Schweigen kann unterschiedliche Gründe haben. Es gibt viele mögliche Gründe, warum Gott schweigt. Auch hier sollten wir uns hüten, davor voreilige Schlüsse zu ziehen. Warum schweigt Gott in dem Leben eines anderen? Ich muss ergründen, warum schweigt Gott in meinem Leben? Auch für Hiob war dieses Schweigen nicht zu verstehen. Er wusste ja nichts von dem Hintergrund des Schweigens Gottes und dieser eigenartigen Abmachung zwischen Gott und Satan. Das wissen nur wir, wussten nur als Leser. Aber Hiob wusste nichts davon. Aber dieses Schweigen bleibt auch nicht ewig. Wir lesen später dann in Kapitel 38, Gott antwortet dem Hiob aus dem Wettersturm. So ein Reden hatte Gott vorher garantiert noch nie erfahren. Von einem Mann, der über seine Glaubenserfahrungen schrieb, las ich einmal, wie er in Gemeindeveranstaltungen, in Medienberichten und Veranstaltungen immer auf Menschen stieß, die strahlend erzählten, wie unglaublich geliebt sie sich von Gott fühlen. Das ist ja auch was Tolles, wenn Menschen da sind und sagen, ich merke immer, wie Gott mich umarmt. Oder sie berichteten, wie konkret Gott zu ihnen gesprochen hat. Da schreibt er nämlich Folgendes. Nachdem ich mich lange Zeit darüber geärgert hatte, dass ich Gott nicht hörte, dämmerte mir allmählich mein Fehler. Vielleicht erwartete ich etwas Falsches. Ich hatte durch meine Beobachtungen von Christen um mich herum mich zu dem Glauben verleiten lassen, dass ein Lebensweg mit Gott mit ständigen, intensiven Gefühlen, Eindrücken und am besten noch Wundern gepflastert sein müsste. Dass eine Beziehung zu Gott nur dann gut sei, wenn sie zu jeder Zeit besonders innig ist. Ich glaubte, ich müsste von Gott ein Gefühlsspektakel erwarten und war enttäuscht, dass es nicht eintraf. Wie Elia in der Wüste, in der Bibel, wartete ich auf die versprochene Begegnung mit Gott. Wir erinnern uns an die Geschichte Elia, der ja auch da Gott erleben wollte, dachte erst im Sturm kommt er, dann im Blitz und im großen Spektakel. Und am Ende war Gott in einem leisen, sanften Hauch. Das nur so in Klammern. Schließlich machte ich dann doch die Erfahrung, dass Gott sogar deutlich spricht, wenn es notwendig ist. In Krisenzeiten zum Beispiel oder an Wendepunkten in meinem Leben. Als eine Angehörige schwer erkrankte und nur wenig später mein Vater plötzlich starb, erlebte ich, dass Gott auf eine Art und Weise sprach, die ich als übernatürlich bezeichnen würde. Aber wieder war es nicht das strahlende Feuerwerk, sondern ein kleines flackerndes Licht. In dunklen Zeiten kann auch ein unspektakuläres Licht genügend Erleuchtung bringen. Es muss nicht zwangsläufig auch knallen und puffen. Kann es aber, schreibt er. Lassen wir es doch zu in Zeiten, in denen wir Gott nicht verstehen, ihn noch einmal auf eine ganz neue Weise zu erleben. Indem wir unser Gottesbild, das sicher gewachsen ist im Laufe der Zeit, vielleicht noch einmal ganz anders aussehen sollen, dann schmerzt es, wenn man das Gottesbild ein ganzes Stück fahren lassen muss. Aber oft gewinnen wir darin eine viel tiefere oder eine größere Tiefe in unserem Leben, aber eben auch in unserem Glauben. Wahrscheinlich ist das in solchen Krisenzeiten der größte Gewinn, den Gott für uns bereithält. Dieses Wachsen in die Tiefe. Und dann spricht in unserem Text Hiob wieder von seinem gottesfürchtigen Leben. Ich habe seine Gebote nicht übertreten, seine Befehle zu beachten war mir wichtiger als das tägliche Brot. Das meint Hiob ernst und Gott nimmt es ernst. Er sagt ja auch, siehst du meinen Gerechten? Ja. Aber er spricht auch davon, wie er Gottes Entscheidungen über sein Leben akzeptieren will. Deswegen aber auch Angst und Furcht und Schrecken erlebt. Jesus sagt einmal, in der Welt habt ihr Angst. Und damit ist klar, wir Menschen, auch wir Christen, können in solche angstvollen Hiobssituationen geraten. Hiob scheut sich nicht, über seine Angst zu sprechen. Es ist gut, sich seiner Angst zu stellen, denn unsere eigene Angst hat uns oft auch etwas über uns selbst zu sagen. Es ist gut, sich selbst Fragen zu stellen in dieser Situation. Warum macht mir meine Erkrankung oder dies oder jene Situation Angst? Warum ist das eigentlich so? Wovor habe ich Angst? Was sagt diese Angst über meine Gottesbeziehung aus? Manchmal kann es nämlich sein, dass Gott uns unsere Ängste nicht gleich wegnimmt. Damit wir eben zu diesen oder ähnlichen Fragestellungen kommen und daran wachsen können. Ganz gewiss, da bin ich mir ganz fest klar, liegt die Lösung unserer Angst in dem, was Jesus sagt. Letztlich die Lösung der Angst. In der Welt habt ihr Angst, aber ich habe die Welt überwunden, sagt Jesus. Aber um wirklich und ehrlich mit unserer ganzen Person dahin zu kommen, braucht es eben oft die seelische Arbeit. Und die will uns Jesus nicht wegnehmen. Weil in dieser seelischen Arbeit, die wir tun, der wir uns auch nicht entziehen können und auch nicht entziehen sollten, geschieht eben dieses Wachstum. Manchmal mutet uns Gott sowas zu. Bei Hiob sehen wir, wie er handelt, wenn er Gott nicht verstehen kann. Also er bearbeitet seine Angst, aber Hiob weiß, das Gefährlichste in dieser Situation wäre es, das Reden, die Kommunikation aufzugeben. Er entzieht sich nicht, sondern bleibt gesprächsbereit. Er sagt nämlich, doch die Dunkelheit bringt mich nicht zum Schweigen. Diese tiefe Finsternis, die mich jetzt bedeckt. In diesem Falle ist das Reden eher Gold als Schweigen. Auf alle Fälle ist es gut, wenn ich über diese Dinge reden kann. Mit Gott natürlich, aber auch in der Gemeinde. Und wenn wir das heute lesen hier, dann ist es auch vielleicht für uns, die wir jetzt vielleicht nicht in Krisen stecken, auch eine Lehre, dass wir offen sind für Menschen, die manchmal komische Fragen stellen, weil sie eben in solchen Krisensituationen sind. Ich weiß, dass das schwer auszuhalten ist. Aber hier können wir lernen, dass es gut ist, sie auszuhalten. Und dass auch wir als Gemeinde daran wachsen, wenn wir solche Menschen, die Fragen dieser Menschen, manchmal betrifft es dann plötzlich auch uns selbst, aushalten. Weil das gehört auch zum Leben dazu. Das gehört zur Reife einer Gemeinde dazu und zur Reife eines einzelnen Menschen. Und das wünsche ich uns, dass wir das nicht vergessen in diesen Zeiten, wenn es uns schlecht geht oder wenn es anderen Menschen schlecht geht, wie glauben, wenn ich Gott nicht verstehe, diese Spannung auszuhalten. Amen.